Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Also es hat sowas Physisches und Psychisches gleichzeitig. Und das ist deshalb besonders doof, weil wenn man das einmal gehabt hat, sagen zumindest Wissenschaftler, dann ist es schwer, das wieder wegzukriegen. Da muss man wirklich echt ganz schön was für tun, weil man das Vertrauen in sich selbst ein Stück weit verloren hat.
Und Dr. Burak Yildirim.
Letztendlich versuchen, uns selber abzulenken, uns zuzureden, nee, das wird schon. Es schafft sogar kurzzeitig eine gewisse Erleichterung, gibt einem ein gutes Gefühl. Aber langfristig betrachtet ist Vermeidung eher ein Brandbeschleuniger für das Thema Angst.
Das Gute ist, bei diesem Podcast ist es immer so, dass ich keine Panikattacken haben muss, keine Angstattacken haben muss, denn es ist ja nur Dr. Burak Yildirim. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hallo Burak.
Es ist ein Arzt an Bord. Richtig. deshalb brauchen wir bei diesem Podcast definitiv keine Angst zu haben. Es ist ja ein Arzt an Bord.
Sehr gut. Das beruhigt mich sehr. Einen wunderschönen guten Tag. Ach, guck mal, da geht es mir gleich besser. Wenn ich weiß, ein Arzt ist in der Nähe, auch wenn es nur digital ist, dann bin ich deutlich ruhiger.
Ja, kannst dir vorstellen, wie es mir geht. Ich bin die Ruhe selbst. Ich habe den Arzt immer dabei. Immer.
Traum. Das ist ein Traum. Du lebst ein Leben wirklich wie im Traum. Ich muss nachdenken.
Vielen Dank.
Ich muss nachdenken, dringend.
Ja, wie ist es dir?
Du, das ist gut. Schön. Es ist wirklich gut, aber ich hab irgendwie so ein bisschen nachgelesen in der Vorbereitung auf unsere Folge und dachte mir so, lecko mio, 25% ist eine ganze Menge der Menschen in Deutschland, dass die mindestens mal einmal eine Panikattacke hatten. Und das ist jetzt auch irgendwie keine Kleinigkeit. Es ist ja irgendwie nicht so, dass man sich mal irgendwie kurz irgendwie den Finger klemmt oder so, sondern es ist ja schon eine andere Qualität. Dunkelziffer scheint höher zu sein. Und das Fiese, das habe ich mir sagen lassen, ist ja bei Panikattacken und Angstattacken, die können immer wieder kommen. Also wenn die einmal da sind, dann, also entweder man kümmert sich da sehr schnell drum oder die kommen immer mal wieder. Und man kann die schlecht steuern. Das sind fiese Dinger. Und für unsere mentale Gesundheit natürlich auch irgendwie deshalb eher suboptimal. Wenn aber diese Zahl auch nur annähernd stimmt, dann müssen wir darüber reden, dachte ich. Wie ist es bei dir? Wie ist es dir?
Gut. Und, gut. Ja, Karneval.
Ach,
überstanden. Ja, das darf man nicht vergessen. Im Rheinland ist ja Ausnahmezustand. Wir haben ja 5 Jahreszeiten.
Ja, stimmt.
Speziell in Köln.
Ja.
Der Mutter aller Karnevalsstädte.
Ja, der Urmutter.
Und gut. Also war schön, schön, schöne Woche gehabt. Natürlich mit allem, ne? Zip und Zap.
Ja.
Eine gigantische Sportwoche. Jetzt müssen wir immer dazu sagen, zum Aufnahmezeitpunkt befinden wir uns noch in der Post-Karnevalswoche.
Ja.
Nicht, dass je nach Ausstrahlung der ein oder andere aus der Zuhörerschaft sich denkt, was ist denn da los?
Ja.
Speziell auch, wenn es gleich um den Mental Health Moment der Woche geht.
Ja.
Und also wir sind so quasi kurz nach Valentinstag, was für mich ehrlich gesagt immer ein Mental Health Moment des Jahres ist. Also man kann dazu stehen, wie man will.
Ja.
Ob der von der Industrie erfunden ist, ist mir, das meiste ist ja von der Industrie erfunden. Also vielleicht sogar auch der Weihnachtsmann, munkelt man.
Ja.
Hashtag Coca-Cola. Nein, aber, ich finde einfach den Valentinstag einfach, ich finde den toll. Ich finde den toll. Auch wenn ich habe Blümchen geholt und, kurz vor 18.30 Uhr, als der Blumenladen zugemacht hat und, eine Riesenschlange, kurz vor 18.30 Uhr, nur Männer, selbstverständlich.
Natürlich.
Und ich finde das toll. Ich finde Valentinstag toll und ich habe das mal hochgerechnet. Ich habe mit meiner Ex-Freundin und aktuellen Ehefrau schon 22 Valentinstage gehabt. Und das finde ich toll. Das finde ich toll.
Was tut sie denn umgekehrt am Valentinstag für dich?
Ach, für mich ist ja... Für mich ist ja mit ihr jeden Tag Valentinstag.
Oh.
Ja, das muss ich schon sagen. Also ich bin ja wirklich so ein ganz glücklicher Strolchi, was das Thema angeht. Also das kann man nicht, das, was sie für mich tut und immer auch getan hat, das kann man gar nicht mit irdischen Gütern wertschätzen und bezahlen und zurückzahlen. Deshalb, aber ja, sie tut viel, sie tut sehr viel.
Boah, da sie muss ich jetzt ein bisschen ein Tränchen auf die Seite packen. Vielen
Dank.
Ich wusste, dass du ein hochemotionaler Mensch bist und dass du ein sehr guter Kerl bist.
Danke.
Aber das sind ja jetzt irgendwie tatsächlich Sätze, die muss man erstmal kommen und die muss man erstmal so meinen.
Vor allen Dingen so fühlen. Das ist ja.
Da war ich noch nicht. Das ist ja dann sowieso so. Aber ich glaube, nach 22 Mal, das schaffen ja erstmal gar nicht so viele. Mhm. Leider. Und wenn sie es schaffen, dann sind sie nicht in der Lage, das so zu artikulieren. Also dementsprechend Chapeau. Aber bist du da schon bei Mental Health Moment der Woche eigentlich? Es riecht so ein bisschen nach Mental Health Moment der Woche.
Doch, auch. Deshalb sagte ich ja, aber ich, das ist ja langweilig auch. Ne? Dann denken die, ja, der ist halt verliebt und dann erzählt er jede Woche hier, wie er Mental Health Moment der Woche da erlebt. Nein, das war definitiv ein Mental Health Moment der Woche, aber ich fand, es war einiges los, wie gesagt, auch speziell Karneval und so weiter, aber es ist diesmal relativ plump und schlicht und hat mit Sport zu tun, weil es gab ja in dem Karneval oder an dem Karnevalswochenende einen unglaublichen Doppelpack, ein Doppeldecker, Blockbuster, nämlich Samstagabend Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Einige werden sich erinnern. Und dann am Sonntag die Mutter aller Spiele, der amerikanische Super Bowl. Und also wer am Samstagabend nicht auf seine Kosten gekommen ist, gut, klar, als Anhänger, Mitarbeiter, Kollege vom FC Bayern München, war das jetzt natürlich kein gelungener Samstagabend. Brauchen wir nicht drüber sprechen, ne? Und das ist einfach nur deskriptiv, um Gottes Willen, ne? Nicht wertend, einfach nur deskriptiv. Aber also wer trotzdem am Samstag nicht auf seine Kosten gekommen ist und das große Vergnügen hatte, Sonntag den Super Bowl sich anzuschauen, der wird dort also alle Gefühlslagen, die man mit Sport in Verbindung bringt und die man erleben darf, in knapp 4,5 Stunden, also so lange hat das Biest gedauert, im Grunde empfunden haben dürfen, weil das war, egal ob man sich für diesen Sport begeistert oder nicht und egal ob man 4,5 Stunden mitten in der Nacht bis in den frühen Morgen hinein überhaupt durchhält und sich antun möchte. Ich muss sagen, so dieser ganze Spielverlauf und die Art und Weise, Football ist ja für jemanden, der wie ich gebürtig aus dem Fußball kommt, sehr langatmig. Ne? Es fallen wenig Tore. Ne? Also klar, man schießt ab und zu auch mal per Kick zwischen die Stangen und kriegt da auch ein paar Punkte für. Aber insgesamt ist es ja manchmal schon schwierig, 90 Minuten durchzustehen als Fußballfan, je nachdem, wie das Spiel gelagert ist.
Ja.
Aber Football ist dann schon sehr langatmig, aber taktisch, technisch und die Art und Weise, wie dort auch umgegangen wird. Alleine das habe ich in einem anderen Zusammenhang auch schon mal gesagt und erwähnt, wenn man sich vorstellt, das ist für die Amerikaner, und deshalb habe ich es ja vorhin gesagt, die Mutter aller Spiele, also es gibt ja im Grunde wirklich kein anderes Spiel.
Ja.
Und natürlich ist auch dementsprechend der Druck, oder um nicht zu sagen, so als kleiner Schwinger in unsere Folge, vielleicht auch so die Versagensangst kaum größer als bei einem anderen Spiel. Und aber alleine schon, wie die reinkommen, wie die mit Musik, tanzend, feixend. Ja. Also da merkt man schon, wie die Jungs in dem Fall schon Druck ablassen beim Hereinkommen. Das ist einfach eine Riesenshow, die auch gewünscht und gefordert ist, aber trotzdem dann über 4,5 Stunden, es ging ja in die Overtime, was ja selten ist beim American Football, aber es und dann so nach 4,5 Stunden mit über 30 Minuten Halbzeit Pause mit einer gigantischen Show von Usher, dann taktisch und eben technisch das abzuliefern, was diese beiden Mannschaften da abgeliefert haben und dann mit einem unfassbaren Finale. Also das war schon sportlich, emotional betrachtet, das war schon groß.
Ja, Das ist ein schöner Mettler-Moment. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen mal ganz, ich habe es ein bisschen geguckt und dann, wenn man dann irgendwie die Algorithmen irgendwie, wenn man Opfer der Algorithmen ist, dann kriegt man ja auch so ein paar Sachen hochgespielt. Und zum Super Bowl, also ich glaube, letztes Jahr hat die Nationalhymne Chris Stapleton gesungen. Also dieser Country-Sänger mit dem langen Bart, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Mhm.
Und das ist ja eine Nummer, also da siehst du in der Nahaufnahme, Kameras, die sind natürlich alle irgendwie mitten drauf, diese Footballspieler, wie denen die Tränen runterlaufen, ohne Ende, ja. Diese gestandenen Männer, die sich hinterher die Köpfe einschlagen. Und wirklich krass, so, also Bären von Männern. Es ist wirklich, also, und du siehst, also wenn ihr da draußen das noch nicht geguckt habt, einfach bei YouTube mal gucken, Chris Stapleton gives a moving rendition of National Anthem. Ist nur er mit Gitarre unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Also nee, ist wirklich gut. Ne? Und auch der letzte Satz. Und dann gehen wir zu dir rüber und dann in unsere Folge. The Home of the Brave. Das sagt dann am Ende auch schon alles von der Nationalhymne. Und das hat schon was. Also klar, kann man Amerika, amerikanischer Sport und so weiter. Natürlich ist das auch ein bisschen ambivalent für einige. Und auch dieser Nationalstolz, dieser Patriotismus ist auch jetzt für einige nicht so griffig und manchmal auch etwas komisch, gar keine Frage. Aber Fakt ist, die zelebrieren das, die zelebrieren vor allen Dingen den Sport. Und das ist sicherlich etwas, was man immer wieder bewundern darf und auch sicherlich so ein bisschen abschauen darf, ne? Weil du hast mit Profisport zu tun, ich habe mit Profisport zu tun. Die Verbissenheit, die dort häufig an den Tag gelegt wird, oder auch vor allen Dingen diese eigentlich fast schon unechte Verbissenheit, die ist dann manchmal auch echt anstrengend. Ne? Also dann wünsche ich mir manchmal wirklich so wie die Kansas City Chiefs beziehungsweise die 49ers, dass dann aus der Kabine jemand mit einem dicken Ghetto-Blaster rauskommt und die Mannschaft sozusagen in den Spielertunnel oder durch den Spielertunnel aufs Feld führt. Da denke ich mir, also das wäre in Deutschland, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, undenkbar. Also würde jeder sagen, wie unprofessionell ist das denn?
Ja.
Ihr müsst doch nach vorne gucken, wechselnde Gesichter, keinem in die Augen, nur nach unten, Fokus, Tunnelblick und so weiter, diese Attribute, die da genutzt werden und Beschreibungen, die letztendlich aber unheimlich viel Verkrampftheit auch auslösen. Ja. Und deshalb ist das eine schöne andere Welt, kann man sich antun. Und wir haben es mit der Family geguckt, auch die Kinder haben sich das mal gewünscht. In dem Fall ging das ja sogar, weil am nächsten Tag Rosenmontag war.
Ja.
Und schulfrei. Und demzufolge haben wir das mal gemacht und selbst die Mädels, muss ich sagen, sagten, die mit American Football null zu tun haben und mit Fußball auch nur, weil der Vater und der Bruder damit zu tun haben. Aber die sagten dann nach 4,5 Stunden und die waren dann irgendwann auch Knülle, hatten aber vorher ein bisschen gepennt schon, also vorgeschlafen, wie man so schön sagt. Und die sagten, ja, aber Super Bowl, American Football, das können wir gerne häufiger gucken. Also ich glaube, das wird nicht so oft vorkommen, weil dass das auch noch auf den großen Montag fällt und hinterher schulfrei ist, das wird selten der Fall sein. Genießt den Moment, das war natürlich ein Sahnespiel, brauchen wir nicht drüber sprechen, einfach von der Spannung her. Und war gut, hat Spaß gemacht.
Sehr cool, das klingt alles richtig gut.
Nachos und gut. Ich meine, dass Kinder Nachos und Popcorn zwei Uhr morgens essen, das gibt's halt auch nicht oft. Und von daher, nee, das war super.
Sehr gut, das volle Programm. Ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut.
Und bei dir, mein Lieber?
Ja, du, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe mich ein wenig in meine Kindheit zurückversetzt, selber. Und das war mehr oder weniger so ein Zufall. Also ich hatte irgendwie eine lange Reise geplant, beruflich. Mir ging es ein paar Tage vorher nicht richtig gut. So mit Magen-Darm, mit Grippe und allem zick und zack. Und dann habe ich beschlossen, ich fahre einfach einen Tag früher, hatte ein schönes Hotel und bin dann irgendwann abends angekommen und am nächsten Tag war der erste Termin um 2. Und dann dachte ich mir so, erst habe ich mir gedacht, so typisch, was machst du denn bis 2? Wie nutzt du die Zeit bis um 2? Um dann den Wecker auszumachen, zu pennen bis um 9, nach langer Zeit mal wieder. Dann habe ich mir einen Kakao gegönnt. Einen warmen Kakao. Und habe einfach mal so ein bisschen übers Leben nachgedacht. Was willst du eigentlich? Wo willst du hin? Wie geht's dir eigentlich gerade? Und warum ist es so, dass obwohl du Magen-Darm immer noch hast, also zu die Reste davon, und obwohl du nicht hundertprozentig fit bist, warum machst du da eigentlich diesen Move hier gerade? Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht und habe dann auf der Strecke so bis um 12:30 habe ich mich dann fertig gemacht. Habe auch irgendwie an der Hoteltür diese bitte nicht stören und so, ne? Take next door. Dahin gehängt. Wahrscheinlich ganz zum Ärger irgendwie der Putzkräfte. Sorry dafür übrigens nochmal, liebe Grüße. Und nach 3 warmen Schokoladen bin ich aufgestanden, habe mich fertig gemacht, hatte einige Erkenntnisse und es war wirklich ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal warmen Kakao, es klingt so banal, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal warmen Kakao getrunken habe. Das muss also locker 20 Jahre her sein, locker, vielleicht mehr. Und
also mit 12.
Mit 5. Und das hat so gut getan, dass ich mir aufoktroyiert habe, immer mal wieder Alleintage zu verbringen. Also immer dann, wenn ich mal unterwegs sein muss, dann hänge ich einfach einen Tag davor oder danach und tue nichts außer Kakao trinken und nachdenken. Oder halt irgendwas, was irgendwie nur alleine für mich ist und gut ist. Das hat wahnsinnig gut getan. Also ich bin, also da kannst du halt irgendwie, du kannst hier mal auf dich frei, ne? Also du kannst 5 Läufe machen oder du kannst einmal im Bett liegen bleiben und Kakao trinken. Also vom keine Ahnung, vom neuen Mindset ist es ungefähr dasselbe, habe ich festgestellt. Das eine ist anstrengend, das andere nicht. Naja, geht. Mhm. Also beides ist nicht unanstrengend, wenn man es richtig macht. Ja, das war mein Mental Health Moment der Woche und für meine Mental Health war das perfekt.
Top. Also das mit dem Kakao, das schaue ich mir von dir ab.
Mach das. Es ist wirklich, nimm guten Kakao, also nicht irgendwie so ein Nesquik-Zeug oder so. Richtig guten Kakao.
Nee, da gibt's ja schon.
Genau. Aber muss auch nicht mit Sahne sein.
Aus der Schweiz, oder?
Genau. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, aber ja. Es muss warm sein. Es muss, also du hast sofort, hundertprozentig, also gerade weil du ja so ein emotionaler Mensch bist, du hast hundertprozentig sofort, hast du den Flashback ein paar Jahre zurück.
Hundertprozentig. Ja, klar. Das habe ich ja schon bei Kinderschokolade und die futter ich echt oft.
Siehst du?
Ich habe so Flashbacks.
Siehst du?
Auf jeden Fall. Ne, mache ich. Das
mach das.
Ja, gefällt mir. Nicht, dass ich es heute Abend schon umsetze.
Du.
Mal gucken.
Alles kann, nichts muss. Heute Abend spielt der SFC Köln. So viel kann ich sagen.
Erster Fußballclub Köln.
Und wenn der Tram.
Ja, gut, das ist. Auf jeden Fall. Ich meine, da ist ja sportlich, ist das ja. Deshalb singe ich auch ganz entspannt die kölschen Lieder. Ne? Sportlich ist das ja klar geregelt.
Leverkusen, das ist bei dir klar geregelt. Ja, bei uns bei
Leverkusen auch, auf 1, der SFC Köln auf X. Und das ist gut. Also ist auch da ist die, wie sagen wir, die Grundordnung, die natürliche Grundordnung ist hergestellt.
Warte ab, wenn das Weiße Ballett auftanzt heute Abend, dann wird es. Wird es hoffentlich alles gut werden.
Na klar.
Alles gut werden könnte es auch vielleicht sogar für den einen oder anderen, wenn er die Folge gehört hat und wenn er nicht nur Neues über den Super Bowl und warme Schokolade weiß, sondern vielleicht auch über Panikattacken. Also, lass uns mal vorne beginnen. Wann hast du jemals überhaupt eine Panikattacke gehabt? Gehörst du zu den 25% der Deutschen? Oder bist du da einfach tatsächlich so viel oder so aufgeladen mit Kinderschokolade und glücklich, dass das einfach nicht passiert ist?
Nein, das ist auf jeden Fall passiert. Allerdings, Gott sei Dank, oder je nachdem, wie man sieht, das letzte Mal als Kind. Und als Kind hat man natürlich auch vor vielem Angst, was ja, wie man dann erst später erfährt, ja im Grunde nicht der Realität entspricht. Oder wie man so schön sagt, Monster gibt's gar nicht. Nee, doch, also klar, als Kind kann ich mich, also das ist eine ganz komische Story fast schon eigentlich, dass die auch immer noch in meiner, ja wirklich, dass die auch immer noch in meiner Birne fest verankert ist. Aber ich kann mich an einen Abend, an eine Nacht erinnern. Also ich habe halt ungern alleine gepennt, ich habe ungern im Dunkeln gepennt. Ich kann aber nicht mal erklären, warum. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich traumatisch erschreckt wurde oder dass meine Eltern, ich würde es ja jetzt hier auch sagen, weil ich es ja verarbeitet hätte, dass mich meine Eltern irgendwie weggesperrt hätten. Was weiß ich, irgendwie sowas, das gab's nicht. Aber ich habe es echt nicht gemocht, alleine zu schlafen und dann auch noch im Dunkeln. Also hatte ich immer so ein rotes Nachtlicht. Wahrscheinlich wollte ich auch nur meine Eltern ärgern, aber selbst das war mir dann manchmal zu suspekt und dann habe ich dann wirklich Ängste gehabt und habe mir dann, wie wahrscheinlich viele Kinder, und das kann man sicherlich auch bei, je nach Angststörung, werden wir sicherlich im Laufe der Folge nochmal drauf eingehen, kann man sich das vielleicht auch als Erwachsene so ein bisschen herleiten und umsetzen. Ich habe mir dann einfach Geschichten ausgedacht und zwar mit Silvester und Tweety.
Silvester und Tweety?
Ja.
Okay.
Und die Älteren werden sich erinnern an diese beiden Comicfiguren. Und also Kater Silvester und eben Kanarienvogel oder Vögelchen Tweety, je nachdem. Und da habe ich mir einfach Geschichten immer ausgedacht. Die habe ich aber immer so laut vor mir hergebrabbelt, dass irgendwann meine Eltern kamen und gesagt haben, hör mal zu, Dicker, wir können nicht schlafen. Ja. Komm, in Herrgotts Namen, komm bitte bei uns ins Schlafzimmer. Und dann ist gut. Aber ich könnte dir jetzt wirklich nicht so klar sagen, was war die Angst? Ne? War es die Dunkelheit? Hatte ich einfach keinen Bock, alleine zu pennen? Ich kann es dir schwer sagen. Und Gott sei Dank habe ich mit jetzt Angst oder gar Panikattacken dann im Erwachsenenalter bisher überhaupt nichts zu tun. Man muss ja auch sagen, bisher, weil du hast es zwar gesagt, auf der einen Seite sind es bis zu 25%, aber ich glaube, das ist so ein rollierendes System. Also das heißt, die 25% verteilen sich dann in gewissen Gezeiten auch auf die gesamte Population oder können sich auf die gesamte Population verteilen. Und deshalb denke ich, ist man nicht davor gefeit und könnte vielleicht diese Folge, weil ich bin ja jemand, der viele Dinge immer sehr pur positiv sieht und optimistisch, heißt für mich, wenn 25% inklusive oder abzüglich Dunkelziffer an Angst- oder Panikattacken oder Störungen leiden, dass bis zu 75% das nicht tun. Und dementsprechend kann man die Folge vielleicht auch so ein bisschen dafür nutzen, um eventuell prophylaktisch, präventiv auch Vorsorge zu betreiben, ne? Weil das ist sicherlich etwas, und dann werden wir wahrscheinlich nicht so intensiv drauf eingehen, weil das einfach ein sehr eigenes Fachgebiet ist. Aber es gibt natürlich so ein bisschen organisch-biologische Faktoren für Angst, die natürlich dementsprechend auch eventuell schwieriger zu kontrollieren sind. Und dann gibt es allerdings natürlich so ein paar Merkmale, die man sich auch aneignen kann, die man mehr oder weniger auch selber ein Stück weit kultivieren kann, entweder aus der eigenen Veranlagung heraus und oder Erziehung beziehungsweise Umfeld heraus. Und deshalb glaube ich, kann man vielleicht auch mal über das ein oder andere sprechen, was man taktisch machen könnte. Und bei dir?
Also bei mir ist es so, dass ich dazugehöre, ganz eindeutig, auch auf eine heftige Art und Weise. Ich war da nie affin für, ehrlicherweise. Ich war da auch nie, boah, keine Ahnung. Also ich bin schon, glaube ich, du kennst mich jetzt auch ein bisschen, ein empathischer Mensch und auch ein emotionaler Mensch, aber ich bin auch jemand, der auch gerne mit Dingen umgeht, so, und neige nicht so sehr zu Interpretationen, sondern mag ganz gerne auch Klarheit, auch emotionale Klarheit. Muss aber auch gestehen, dass ich mit einer neuen Situation konfrontiert wurde, was Angst- und Panikattacken angeht, als ich habe es jetzt auch schon mehrfach irgendwie auch erzählt, die Lungenembolie hatte vor 2 Jahren und daraus entstanden ist nichts Gutes. Also ich habe leider einen Fehler gemacht, das würde ich heute nicht mehr so machen und das ist eben auch, glaube ich, das, was ich auch in so einer Folge jedem nur raten kann. Ich habe mich da nicht richtig drum gekümmert, eine Art von Trauma, das ich nicht als Trauma empfunden habe. Und das ist so das Linke eigentlich. Weil ich natürlich gut zugehört habe und auch den Ärzten gut zugehört habe und wie du ja weißt, auch jemand bin, der überhaupt nicht beratungsresistent ist, im Gegenteil, der schon auch Dinge ernst nimmt und versucht einzuordnen, dann natürlich aber auch Mensch ist, der gern auch noch mal irgendwie so auf seinen Körper hat und ausprobiert. Ich habe aber damals nicht so als traumatische Erfahrung abgespeichert. Und das war mein Fehler. Weil wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dass du eine Nahtoderfahrung hattest, das klingt jetzt dramatisch, aber genau so war das, dann ist das natürlich etwas, was schwierig ist und was schon auch ja nicht vom Pappe ist. Und wenn du dann auch noch so gestrickt bist wie ich habe sowieso generell so meine Problemchen mit dem Thema Tod. Und wem sage ich das, wenn man dann noch Kinder hat, dann ist das Thema Tod noch präsenter und man macht sich vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr Gedanken. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht wie wir nicht mehr ganz 25 ist, sondern eher auf die 30 zugeht, dann macht man sich schon mal eher Gedanken. Und diese Kombination aus Trauma und sowieso nicht so richtig gut mit dem Thema Tod klarkommen, das hat mich dazu gebracht, Quatsch, aber ich habe mich dann wiedergefunden, in regelmäßigen Abständen Panikattacken zu bekommen. Und zwar in der Art, dass man dann zu sehr in den Körper reinhört und dann überlegt, so, ist da wieder was? Ist da was am Herz zum Beispiel? Oder ist da jetzt im Moment, oder ist da ein anderes Organ, das jetzt irgendwie rummuckt? Oder sitzt irgendwie so ein fieser Blutklot, also so eine Thrombose jetzt irgendwo anders als im Bein? Ich glaube, die Gefahr, wenn man zum Beispiel auch Blutverdünner nimmt, regelmäßig und das nicht vergisst und so weiter, ist die Gefahr sehr, sehr gering, dass sowas wieder passiert. Aber man hat das irgendwie abgespeichert und der Kopf hat das abgespeichert. Und mir hilft's dann in so einem Moment, wo mich die Panik packt und ich denke, jetzt da ist irgendwas wieder los, zum Arzt zu gehen und mir Gewissheit zu holen, dass eben nichts ist. Und mit allem, was dazugehört, so lange, bis ich beruhigt bin. Mhm. Aber trotzdem ist diese Angstattacke da und dann verändert man sich auch. Also man hat auch irgendwie so, das Umfeld kriegt es mit, so nach dem Motto, hey, wie guckst du denn und was ist los? Und keine Ahnung, man traut sich, also man hat sogar Symptome. Also sprich, man denkt, einem ist schwindelig, man kriegt schwerer Luft einfach, aber daran, dass man sich zum Beispiel irgendwie kaum traut zu atmen. Also es hat sowas Physisches und Psychisches gleichzeitig und das ist deshalb besonders doof, weil wenn man das einmal gehabt hat, sagen zumindest Wissenschaftler, dann ist es schwer, das wieder wegzukriegen. Da muss man wirklich echt ganz schön was betonen, weil man das Vertrauen in sich selbst ein Stück weit verloren hat. Auch das klingt jetzt wieder dramatisch, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag eine Panikattacke habe, also nicht falsch verstehen. Mir geht's gut und wirklich richtig gut.
Ja, Gott sei Dank.
Und es ist alles in Ordnung, aber ich würde mal sagen, so einmal alle Vierteljahr ist das so. Wird es weniger wieder, weil ich mich damit beschäftige, aber es ist nicht angenehm.
Ja, erstmal tausend Dank für deine Offenheit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, über diese Themen zu sprechen, weder über das Thema mit der Lungenembolie. Ne? Das ist ja nichts, was man jetzt vor sich rumträgt oder permanent postet. Mhm. Und auch wie du damit umgehst. Aber ich glaube, dass du mit einer Thematik, wenn ich das mal aus ärztlicher Sicht sagen darf, bestens mit umgehst, nämlich du vermeidest nicht jetzt in dem Fall dir die entsprechende Hilfe beziehungsweise die Informationen einzuholen, die dich dann am Ende beruhigen. Weil auch in anderen, du hast eben gesagt, eine Lungenembolie, die kann völlig stumm ablaufen. Also dass man im Grunde hinterher sagt, ja klar, es gab mal einen Tag, da musste ich mich dreimal räuspern. Bis hin zu Nahtoderfahrung. Ne? Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, die eben Gott sei Dank nicht so dramatisch unbedingt sein müssen, aber wo sich viele dann eben nicht in ärztliche Beratung trauen oder das eben nicht wollen, vermeiden. Und zwar aus Angst, dass es sich eventuell bestätigen könnte. Mhm. So, aber ich meine, was ist denn besser, als wenn man sich mit einer zumindest gesundheitlichen Frage beschäftigt, die einen so umtreibt, dass man sagt, nee, ich muss mir jetzt die Gewissheit holen und hinterher dann eher die Gewissheit bekommt, dass es eben nicht so ist. Oder aber die Gewissheit bekommt, doch, der Verdacht, den sie selber hatten, subjektiv, der lässt sich bestätigen. Aber es ist wunderbar, dass sie gekommen sind, weil wir haben noch die Möglichkeit zu intervenieren. Mhm. Also im Grunde kann man in dieser speziellen Thematik meiner Meinung nach nur gewinnen. Aber das meiste, was wir im Zusammenhang mit Angst, und ich erlebe das in der Praxis, ich habe es viele, viele Male im Sport erlebt, in der Schule sowieso, dass wir eben letztendlich diesen Teufelskreis der Angst ich möchte eigentlich sagen Teufelskarussell, dass wir das eher immer wieder antreiben und hauptsächlich dadurch, dass wir im Grunde Vermeidung betreiben. Das heißt, letztendlich versuchen uns selber abzulenken, uns zuzureden, nee, das wird schon. Es schafft sogar kurzzeitig eine gewisse Erleichterung, gibt einem ein gutes Gefühl. Aber langfristig betrachtet ist Vermeidung eher ein Brandbeschleuniger für das Thema Angst, weil wir uns dann immer mehr darauf fokussieren, immer mehr konzentrieren. Es wird auf einmal bedrohlich, wir grübeln ständig dann über, ich sag mal, potenzielle Gefahren und was ist, wenn es das doch ist und welche negativen Folgen könnte das haben. Deshalb Kompliment, ehrlich gesagt, dass du dann bei der einen oder anderen Thematik einfach sagst, wird wahrscheinlich, ich meine, du hast ja dann auch irgendwann ein gewisses Körpergefühl. Auch wenn jetzt zum Beispiel Athleten, bleiben wir mal in einem Bereich, der Gott sei Dank nicht lebensbedrohlichen Charakter hat, jetzt was die Verletzungen angeht, aber wenn jetzt jemand mehrfach zum Beispiel Kreuzbandriss gehabt hat, 2-3 Mal, oder immer wieder mit Muskelverletzungen zu tun hat. Oder ganz aktuelles Beispiel, dass man in einen Verein kommt, wo von vornherein über die Medien vermittelt wird, ja, die haben ein riesen Verletzungsproblem. So, dann kommt man als neuer Spieler da rein und auf einmal, bupp, verletzt man sich. Ja, wo man dann denkt, ja, Moment mal, woher kommt das? Der ist doch gerade erst da. Also, das heißt, Angst hat natürlich das unglaubliche Potenzial, sich physisch zu etablieren.
Ja. Ja.
Und über diese Kraft, über diese Macht, dessen muss man sich bewusst sein. Und da hat man natürlich, denke ich, schon das ein oder andere, was man versuchen kann, zu steuern.
Total. Also ich glaube auch, dass wir unterschätzen manchmal ja einfach auch die Kraft unserer Gedanken und was die für einen Einfluss auch haben. Und Angst ist natürlich, also Angst ist ja immer was Toxisches. Angst ist ja immer wirklich einfach auch sowas, also gut, dass wir irgendwie damit ausgestattet sind, erstmal grundsätzlich als Menschen, weil das schützt uns ja oder das sollte uns ja ursprünglich mal schützen. Leider ist es aber so, dass wir in einer Welt leben, wo wir sehr viele Informationen bekommen und dass wir natürlich einfach auch, und das ist Segen und Fluch zugleich, sehr viele Informationsquellen haben, dass wir uns erkundigen können, dass wir uns weiterbilden können, dass wir sehr gläsern und transparent sind. Und das bedeutet einfach auch, dass wir natürlich auch die Angst schneller auch dort einsetzen können, wo sie nicht hilfreich ist. Ganz ungewollt. Und das ist was soll ich sagen, was natürlich dann in der Verlängerung blockierend sein kann und auch doof sein kann, deshalb, weil es gibt ja wirklich Menschen, die reden sich so lange etwas ein, bis es dann auch wirklich so passiert. Also Thema Self-Fulfilling Prophecy. Ja. Oder aber auch, es gibt Menschen, die kenne ich auch, die können sich Krankheiten einbilden und sie kriegen diese Krankheiten. Ja. Wirklich verrückt.
Und richtig interessant sind bisher unentdeckte Krankheiten.
Also das ist richtig interessant. Wow. Ja. Also das möchte ich gerne, den möchte ich gerne kennenlernen. Also das möchte ich gerne einmal, ja. Aber das, was so launig anmutet, ist tatsächlich ein Problem. Und Gott sei Dank habe ich irgendwie immer, vielleicht durch diese Technik, also was heißt Technik, aber durch die Idee, also ich renne jetzt, ich, doch, dann renne ich schon zum Arzt und lass es einmal irgendwie checken. Und dann mache ich halt auch ein Belastungs-EKG nochmal. Ja. Und dann mache ich halt nochmal ein Herzecho. Und dann mache ich nochmal, keine Ahnung, nochmal Bluttests und so. Das ist mir alles lieber, als zu viel Interpretation zu lassen. Und das ist dann auch genau der Hebel, den ich brauche, um auch wieder ruhig zu werden und die Bestätigung zu haben. Ach, guck mal, alles klar, da war es wieder. Heißt aber nicht, dass ich mir jetzt einfach auch mal ein paar Stunden nehmen werde, wo ich das Ding auch nochmal von der anderen Seite aufzäumen will, also von der Psyche her, weil ich einfach auch wissen will, warum ist das eigentlich so? Also meine Urangst, zum Beispiel einfach auch die ganze Geschichte rund um das Thema Tod, warum ist das eigentlich so? Also was hat dafür gesorgt, dass ich mit dem Tod so auf Kriegsfuß stehe? Und warum habe ich da so eine Angst vor? Und warum, also dass wir alle nicht lebend hier rauskommen, ist ja eh klar. Aber warum beschäftigt mich das so sehr? Das sind so ein paar Fragen, die ich habe, da brauche ich Antworten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das dann auch irgendwie besser in den Griff kriege. Und ich glaube auch, dass je mehr ich wieder so an den Punkt komme und ich merke, wie schwer das ist, wo ich mal war, also sprich körperlich und dann logischerweise auch mental, das wird noch ein kleiner Weg sein, aber das zu verfolgen macht deshalb Sinn, weil ich weiß, wie es war, als ich so fit war. Da waren nämlich genau diese Punkte keine großen Punkte. Und das heißt, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also man muss tatsächlich wirklich echt arbeiten dafür wieder. Und gerade bei den Panikattacken und bei den Angstattacken, das ist Arbeit. Ich glaube, es ist grundfalsch, weiß nicht, wie du es siehst, es ist grundfalsch, sich nicht damit zu beschäftigen und den Kopf in den Sand zu stecken und zu glauben, dass das einfach so wieder verschwindet. Wahrscheinlich ist es sogar einer der hartnäckigsten Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Also bei einem gebrochenen Arm, wem sage ich das? Wie lange braucht das, bis das wieder einigermaßen ist? Also gib mal 3 Monate inklusive all in, wenn es kompliziert gebrochen ist. Also wirklich, bis du wirklich nichts mehr spürst und bist du, keine Ahnung, inklusive Physio und so weiter. Bei so einer Angststörung würde ich jetzt keine Prognose abgeben wollen.
Aber ich glaube, das wäre auch aus medizinischer Sicht unseriös. Also selbst wenn man jetzt, egal, also selbst wenn man sich wirklich auf das Thema Angststörungen neurologisch und psychologisch fokussiert hätte und spezialisiert hätte, denke ich, dass die Kollegen das sicherlich auch eben nicht tun und auch schwerlich tun könnten, Prognosen abzugeben. Weil du hast das Thema Psychoedukation ja letztendlich angesprochen, nämlich im Grunde erstmal das Verständnis der eigenen Ängste und die Mechanismen, die diese aufrechterhalten, überhaupt zu verstehen und zu begreifen. Das ist ja schon mal ein Weg, der gar nicht abgezeichnet werden kann. Du hast es mit einem Armbruch verglichen oder ein Armbruch als Beispiel genannt. Man kann auch einen Knöchelbruch nehmen, man kann einen Bandscheibenvorfall nehmen. Aber da gibt es so relativ klare Rehabilitationsziele und Zeiten, wo man sagt, ne, nach x Wochen sind sie da, nach y Monaten sind sie dort. Aber das ist natürlich etwas, was unabhängig davon, dass es sich ja auch so ein bisschen physisch verankern kann mit Symptomen, aber das Thema Angst ist ja physisch nicht greifbar. Und die Frage, Verzeihung, und die Frage ist ja letztendlich auch, wie viel von dem, was wir als Ursache für die Angst, nein, nicht Ursache, das ist falsch, aber das, was wir mit der Angst verknüpfen, also wovor haben wir Angst, ist das real? Also ist das etwas, was man greifen kann? Ist da, also ich sage jetzt mal Angst vor Hunden. Das ist greifbar. Er hat mit 3 Jahren von einem Hund gebissen und seitdem Schiss. Ich glaube, das würde relativ viele würden das sogar nachempfinden können. Aber was ist mit Versagensängsten? Was ist mit Ängsten, dass man zurückgewiesen werden könnte? Wo man denkt, ja, Moment, klar, das kann passieren, aber mach es doch erstmal. Also guck doch, ob du nicht vielleicht eher doch die Leistung erbringen kannst oder in der Beziehung nochmal einen Schritt weiterkommen kannst. Und das ist natürlich etwas, denke ich, was eben schwer zu packen ist. Und du hast es ja gesagt, du würdest gerne so ein bisschen hinter den Vorhang mal steigen und gucken, woher rührt das, ne? Diese ambivalente Beziehung zum Sensenmann. Und ob man da nicht irgendwie einschaut. Aber ich glaube, das sind natürlich auch so Themen, wo man dann sicherlich auch professionell Hilfe in Anspruch nehmen sollte und gucken sollte, mit wem kann ich mich da mal besprechen, weil es ein hochindividuelles Thema ist. Und auch die entsprechende Behandlung, Beratung müsste dann auch individuell zugeschnitten sein. Als dass man jetzt sagt, ja, Sie haben eine Angststörung, die hat einen ICD-10-Code von XY und das behandeln wir in der Regel mit diesen Tabletten und diesen Tropfen und Sie kommen bitte im Abstand von 12 Tagen jeweils zu einer Sitzung. Ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr eben sehr individuell. Aber ich möchte den Begriff nochmal nehmen, eben der Psychoedukation. Das ist letztendlich von Seiten auch der Therapeuten eine Vermittlung von einem gewissen Wissen und auch einer gewissen Strategie, wie man mit Angststörungen dann umgehen kann.
Ja, und ich glaube auch, dass die Angststörung selber, gerade dann, wenn das eben nicht so klar ist, wie mit dem Hundebiss, den du gerade eben skizziert hast, dann ist es eben so, dass man da sehr tief manchmal graben muss, weil die Dinge ja manchmal ganz komplex zusammenhängen und selbst wenn man gründlich ist und sich ja irgendwie auch um seine Psyche kümmert, ich denke, das tun wir beide auf unsere Arten und Weisen, sind trotzdem in der Vergangenheit irgendwo auch Dinge, die da rumlümmeln, die wir einfach so auf die Seite gepackt haben, einfach mal, einfach auch, weil es menschlich ist. Und zum Thema Tod ist es so, dass ich in der Tat leider auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber leider auch ganz viele Menschen verloren habe, die sehr tragisch ums Leben gekommen sind. Also ich glaube, es ist immer totaler Unsinn, von einem normalen Tod zu sprechen. Aber ein normaler Tod wäre für mich sowas wie Herzattacke, ciao. Aber ich habe halt auch viele, die mit sehr jung gestorben sind, die auf Arten und Weisen gestorben sind, die wirklich nicht angenehm waren und auch teilweise selbst gewählt. Und deshalb habe ich, glaube ich, einfach auch mit dem Tod so, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß, weil ich immer gesagt habe, Tod, du bist echt ein Arschloch. Also das nochmal, dass es uns irgendwie wann er irgendwann mal erwischt, ist klar. Nur man wünscht sich ja dann vielleicht auch einen humanen Tod, wenn und das, was so um mich rum gewesen ist, da waren also schon so Fälle dabei, wo ich dachte so, boah, da reicht ein Kinofilm nicht aus. Vielleicht liegt es daran. Ich muss da genau hingucken. Ich habe noch keine so richtige Idee, aber es könnte ein Indiz zumindest sein. Und auch so dieses Plötzliche aus dem Leben gerissen und auch Lungenembolie. Ich selber eine gehabt, aber ich kenne auch Leute, die das eben nicht geschafft haben und auch sehr liebe Leute um mich rum, die es nicht geschafft haben. Und wo es dann eben in der Nacht kam, wie oft übrigens, und sie keine Chance hatten mehr, irgendwas dagegen zu tun. Also so summiert sich das dann irgendwann und du denkst, ach du Scheiße, hoffentlich nicht so. So.
Bitte sondern nicht so. Anders.
Anders. Ja, in Grün. Ja, vielleicht so, in Grün oder so. Oder in der, ja, also auch absurde Gedanken vielleicht, aber vielleicht hat es auch was mit der gewissen Schwere der Todesfälle zu tun um mich herum. Wer weiß, keine Ahnung.
Aber das wären ja schon auch wieder, also ich will jetzt nicht sagen Traumata, aber das ist zumindest sind es Erlebnisse und Erfahrungen, ja, die aber bei dir dann letztendlich diesen Sinn für das Thema mit dem Tod, den Umgang oder die Befürchtung, egal wie man es nennt, aber zumindest schärfen. Und das zeigt aber wiederum auch die positive Seite beim Thema Angst, weil Angst ist ja tief in uns letztendlich verankert. Und zwar, wie wir ja wissen, aus anderen Folgen auch genetisch verankert, wie viele andere Dinge auch. Und speziell in Deutschland, wir haben dazu eine eigene Folge gemacht, Episode 10, German Angst. Also wir sind ja sogar eine Nation, die mit Angst wirklich in Verbindung gebracht wird. Also German Angst ist etwas, ja, was in Amerika, also in anderen Ländern, in anderen Sprachen genutzt wird, um klar zu machen, ja, das übertreibst du aber mit deiner Sorge. Und also kann nur jedem empfehlen, ich glaube, die Folge war von Anfang März 2023, Folge 10, German Angst, auch, wie ich finde, ein absoluter Blockbuster unter den Podcast-Folgen. Und kann man sich gerne nochmal antun. Aber auch in dem Zusammenhang haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dass wir bezüglich der Angst, also dass es auch zwei ganz, ganz wichtige, vielleicht sogar lebenswichtige Funktionen erfüllt. Nämlich, dass wir in Gefahrensituationen schnell und aktiv handeln. Also ne, hier so nach dem Motto Fluchtgefahr, also Fluchtbewegung. Und dass wir letztendlich in unserem Alltag davor gewarnt werden, also ich sage mal vor Befürchtungen, vor potenziell bedrohlichen Situationen, denen man dann irgendwie aus dem Weg geht oder zumindest mit einer gewissen Vorsicht und mit einer gewissen Achtung entgegentritt. So, und wenn man jetzt das so ein bisschen ummünzt und sagt, okay, wir haben nicht mehr diesen ganz, ganz berühmten Säbelzahntiger, der ja früher an jeder Straßenecke gelauert haben muss, wovor sich aber unsere Urahnen immer gefürchtet haben. Aber wir haben natürlich andere Themen im Alltag, die uns Sorgen bereiten, die uns grübeln lassen, die uns Ängste vermitteln, etc., die aber dazu führen können, dass wir das Ganze umkehren und sagen, gut, dann sorge ich dafür oder ich treffe Vorkehrungen. Mhm. Also ich gehe aktiv damit um, aber ich versuche letztendlich Aufgaben, die mir das Leben stellt, mit der Angst verbunden irgendwie nützlich umzusetzen und letztendlich für mich eben aktiv zu nutzen. Das heißt, vorzusorgen, letztendlich sich auch, wenn man mit dem Thema Tod zum Beispiel, du hast gesagt, es kann einen plötzlich aus dem Leben reißen, natürlich. Mhm. Und man hat dann auch häufig, man sitzt dann da und denkt sich, ja meine Güte, aber was ist, wenn jetzt morgen Schluss wäre? Mhm. Gibt es ein schönes Lied übrigens von ist eigentlich ein Country-Lied, deshalb muss ich nochmal den Schlenker machen zu dem Country-Sänger, der die Nationalhymne gesungen hat. Ist eigentlich ein Country-Lied, ist aber von Ronan Keating nochmal aufgenommen worden. Und das heißt If Tomorrow Never Comes. Also eigentlich ein ganz tolles Liebeslied, was ich immer wieder, ich muss wieder diesen Valentinstag-Effekt jetzt kurz projizieren, dass ich tatsächlich unterjährig, also wirklich unterjährig höre ich dieses Lied. Das bedrückt mich, weil ne, Ronan, unser guter Freund Ronan, besingt das ja wirklich schnulzig und so, dass man dann eben auch Tränchen in den Augen hat. Aber ich versuche, gewisse beziehungstechnische Aspekte gemäß dieses Liedes umzusetzen. Ne? Also, ne, was ist, wenn der Morgen nicht kommt, wird sie wissen, dass ich sie so sehr geliebt habe. Sowas zum Beispiel. So, und genauso ist es, If Tomorrow Never Comes, heißt, was passiert mit meinem Nachlass? Also mit meinem körperlichen, emotionalen, geistigen, was passiert mit meinem finanziellen Nachlass? Und deshalb, glaube ich, kann man das eben auch nutzen. Und zum Beispiel, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben, frühzeitig das Testament machen. Das war zum Beispiel für mich ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Also meine Frau hat irgendwann gesagt, wir müssen das Testament machen. Und ich so, hä? Hallo? Ich kann Bäume ausreißen. Ich kann Menschen mit einer Hand um die Ecke bringen. Ja, also was für ein Testament? Nee, aber das muss geregelt sein, bla bla bla. Und da musste ich mich auch mit dem Thema Tod nochmal anders beschäftigen.
Ja.
Und aber als wir das aufgesetzt haben und dann letztendlich alles geregelt war und ich dann auch so gewisse Dinge in die Wege geleitet habe nach dem Motto, ich bin ja, wenn man das mal so sagen darf, bei uns jetzt in dem Setting derjenige, der die meisten Steine mit nach Hause bringt.
Ja.
Und aber sich damit auseinanderzusetzen, okay, was passiert, wenn ich ausfallen sollte, entweder krankheitsbedingt und oder todesbedingt. Wie kann meine Familie weiter existieren? Unabhängig davon, dass wir, ich hoffe, meine Brüder hören zu, dass ich wüsste, dass meine Familie, meine Brüder etc. meinen Verlust auffangen würden. Da bin ich zu 1000% sicher. Aber trotz allem muss man sich damit auseinandersetzen. So, und wie kann man dann gewisse Abläufe und Szenarien konstruieren, wo dann die Familie auch finanziell abgesichert ist? So, und wenn man das nutzt und letztendlich seine gewisse freie Zeit in dieses Thema investiert, dann kann man unheimlich viel, was sich an Sorgen dann mit dem Thema Angst vor dem Tod stapelt, unheimlich beiseite schieben. Und letztendlich sich auch ein Stück weit beruhigen. Natürlich wird es immer wieder mal eine neue Episode geben, wo man dann denkt, ja, hab ich aber daran gedacht. Wir haben letztens zum Beispiel, wenn ich beim Thema Testament kurz bleiben darf, ist leider ein Monolog gerade geworden, sorry. Aber wir haben beim letzten Mal, als wir wieder über das Thema Testament gesprochen haben, haben wir überlegt, Moment mal, wie ist das denn eigentlich mit den Daten auf den Handys? Also Beispiel, ich segne das Zeitliche. Und die meisten Passwörter, vor allen Dingen Face-ID-Themen, laufen ja übers Mobilphone, also übers Mobiltelefon. Das heißt, Versicherungen, Verträge, Konten alleine schon. Alleine mein Kryptokonto zum Beispiel läuft über Face-ID und über Passwörter. Was passiert damit? Ist das im Rahmen des Testaments mit abgefangen? Und deshalb, es kommen immer neue Episoden, aber das Schöne ist, dass man sich damit aktiv beschäftigen kann, diese Episoden lösen kann,
ja,
und dass das hinterher eine enorme Wohltat ist, wo man dann sagt, boah, super. Genauso auch, wenn wir mal vom Thema Tod wegkommen, wenn es um berufliche, sportliche und auch privat-emotionale Themen geht, die man scheinbar nicht lösen kann. Da ist auch die Frage, wie geht man da ran? Wie, ist es etwas Realistisches, ist es was Reales, kann ich es anfassen oder ist es ein Hirngespinst? Und wenn ich das nicht selber einordnen kann, muss ich mich mit jemandem duellieren, positiv, und sagen, hör mal zu, ich habe das und das geht mir durch die Birne. Wie siehst du das? So, und dann wird da jemand dabei sein, der sagt, kann ich absolut nachempfinden. Oder aber, na, da machst du dir echt einen Kopf. Hast du mal darüber nachgedacht? Und ich finde, auch da ist es wichtig, so die ein oder andere Vertrauensperson zu haben.
Ich sehe das genauso und ich glaube auch vom Grundsatz her ist es so, dass also um das Thema Tod auch mal abzuschließen, weil ich glaube, also es hat natürlich schon was zu tun mit Angstattacken und Panikattacken, weil der Tod bei Panikattacken und Angstattacken ja immer auch irgendwie eine Rolle spielt, wenn auch nicht an der totalen Oberfläche. Manchmal schon, manchmal ist es auch versteckt irgendwo so dahinter. Das, was du mit ja von Ronan Keating erzählt hast, ist bei mir Sarah Connor. Ich bin normalerweise überhaupt nicht, also gar nicht Team Sarah Connor. Es gibt nur ein einziges Lied, das ist wunderschön, weil es eben einfach auch wahnsinnig viel aussagt. Ich bin auch normalerweise nicht so Team deutsche Musik. Das ist ein Lied aus 2015 von dem Album Muttersprache. Ich meine, es ist das erste, ich weiß nicht, ob das einzige ist. So tief bin ich bei Sarah Connor gar nicht drin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das erste deutsche Album von ihr. Und das ist das Lied Das Leben ist schön. Da geht es eigentlich um den Tod, aber das Lied heißt Das Leben ist schön. Sie singt unter anderem, das ist auch der Refrain, ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem lächelnden Blick und einem Drink in der Hand, einen Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück, dann bin ich da oben. Und singen mit euch mit und singen mit euch mit. Das ist deshalb wunderschön, weil sie einfach auch irgendwie so ja, sagt, ja, irgendwann ist das vorbei. Aber nehmt das doch irgendwie nicht als, auch wenn es traurig ist, aber lasst uns feiern, lasst uns das Leben feiern, anstatt den Tod zu beweinen. Und das finde ich eigentlich im Umkehrschluss ein ganz, ganz, ganz schönes Bild. Auch wenn es lapidar klingt, aber es ist, glaube ich, eine große Kunst, das so zu tun. Weil die meisten Menschen natürlich einfach auch Angst vor dem Tod haben, in irgendeiner Form. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie Angst und wie Panikattacken unser Leben manchmal einfach auch beeinflussen können und auch bestimmen. Ich glaube einfach wichtig ist, aus meiner Sicht zumindest, sich um diese Angst zu kümmern, um damit umzugehen und sich dafür auch den Raum und die Zeit zu nehmen. Wir haben leider, und das ist immer noch so, für solche Krankheiten, für solche Fälle, lass es uns mal so lieber so nennen, immer noch zu wenig Raum. A, darüber zu reden, B, mit den Mut, auch mit Menschen drüber zu sprechen, C, sich den Raum zu nehmen, auch beim Arbeitgeber zum Beispiel, und auch offen zu kommunizieren, was ist eigentlich los und warum nimmt man sich jetzt frei oder warum wird man krankgeschrieben oder. Es hat immer noch etwas Stiefmütterliches und es hat immer noch so, und deshalb vermute ich auch, ist die Dunkelziffer so relativ hoch, weil das warum auch immer noch ein wenig ein Tabuthema ist. Obwohl wir auf der anderen Seite einen Mental Health Podcast haben, obwohl wir über die Gesundheit sprechen, obwohl wir über Psyche reden, über Work-Life-Balance, über, das sind alles moderne Themen.
Ja.
Aber trotzdem ist das immer noch so ein blinder Fleck auf der Karte. Und da kann man ja nicht, man kann ja nicht genug werben dafür, dass man sich darum kümmert. Aber es ist genauso, wie du vorhin noch gesagt hast. Es gibt einen Plan bei einem gebrochenen Arm ungefähr, so wie sieht da die Roadmap aus? Und das kannst du eben in diesem Bereich nicht. Und umso wichtiger finde ich es, dass man die Möglichkeit hat, sich darum zu kümmern, dass man dem Raum gibt, dass man auch weiß, es ist kein Beinbruch, sondern es ist etwas, was komplexer ist. Ich will nicht sagen, dass ein Beinbruch kein Beinbruch ist, im Sinne von, dass da auch vielleicht ein Trauma entstehen kann, dass da auch psychisch was passieren kann.
Klar.
Überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber auch, dass wirklich richtige Panikattacken, und jeder, der mal eine gehabt hat, der weiß eben, dass das eine Qualität ist, die auch schon ein Stück weit erschreckend sein kann und wo man weiß, dass es da ist irgendwas auf der Festplatte, was da nicht hingehört. Und so Festplatten sind halt einfach auch fragile Teile. Deshalb ist es auch kompliziert, sich darum zu kümmern.
Aber es lohnt sich. Und vor allen Dingen, wenn man den Umgang mit der Angst eingeht und auch die Konfrontation mit der Angst, stärkt das natürlich in erster Linie die Selbstwahrnehmung. Das heißt, wie ist es, also ist das, wie gesagt, auch etwas Bedrohliches? Ist das etwas, was ich selber klären kann? Brauche ich dafür Hilfe? Und aber ist die Selbstwahrnehmung gestärkt, dann ist es natürlich auch noch einfacher mit der Bewertung von außen und von anderen umzugehen. Weil ist die Selbstwahrnehmung getrübt und dann kommt auch noch Kritik von außen oder eben eine gewisse Bewertung, dann ist es natürlich doppelt schwierig. Mhm. Und wir sind natürlich in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, möchte man meinen. Eigentlich sind wir das auch, aber wir wachsen ja damit auf, brauchen wir nicht drüber reden. Die Themen, dass es jetzt eben keine Sieger- oder Ehrenurkunde mehr gibt und so weiter, die rühren ja daher, dass wir frühzeitig damit aufgewachsen sind. Oder dass es in bestimmten Schulen erst ganz spät Noten gibt, weil man gesagt hat, ja, aber wir sind immer mit Noten aufgewachsen. Das heißt, wir versuchen immer nur leistungsorientiert und leistungsbasierte Identitäten zu fördern. Mhm. Natürlich ist es einfacher, so wie ich mit meiner Thematik immer umgegangen bin, nämlich ich habe, wie man immer so schön sagen würde, ich habe eine zielbasierte Identität. Also ich setze mir ein Ziel, egal welcher Art, das kann ein Tagesziel, ein Stundenziel, das kann ein Lebensziel oder ein Jahresziel sein. Und dann wird auf dieses Ziel hingearbeitet. Ne? Und das heißt aber natürlich, dass ich eine gewisse Leistung erbringen muss, um dahin zu kommen. Aber ich lasse mich dann auf dem Weg dorthin, um das Ziel zu erreichen, lasse ich mich mal durch eine schlechte Leistung oder durch eine schlechte Bewertung überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Weil der ganz, ganz alter Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel, aber in dem Fall ist der Prozess dahin das Ziel. Ja. Und und das ist natürlich, da sind die Pitfalls eben die Bewertungen von außen und eben die Selbstwahrnehmung. Und gerade wenn man dann ein Stück weit Angst hat vor eben entweder Zurückweisung oder dass man gefeuert werden könnte, jetzt zum Beispiel im Beruf, dann ist es halt unheimlich wichtig, sich mit diesen Bezügen der Angststörung eben auseinanderzusetzen und dass man zumindest im stillen Kämmerlein, wenn man alleine ist, ja, mehr oder weniger sich nicht davon auffressen lässt.
Da sind wir wieder an einem Punkt, wo man ein besseres Schlusswort kaum finden könnte. Und deshalb danke ich dir für eine ganze Stunde ohne Angst.
Gott sei Dank.
Ohne Panik, Gott sei Dank. Und Und ja, freue mich auf nächste Woche, wo wir ein wenig über Beliebigkeit sprechen werden in Beziehungen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie da deine Meinung ist und was deine Erfahrungen dazu sind. Bis dahin eine angstfreie Woche, eine panikfreie Woche und in alter Frische am nächsten Freitag wieder.
Bis bald, bis nächste Woche. Danke.
Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.